Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Wir wollen rasch mit Musiktheater beginnen. Die Staatsoper Hannover. Sie zeigt eine seltene Lustspieloperette in zwei Akten mit einem Vor- und Nachspiel von Paul Abraham. Der lebte von 1892 bis 1960 und gestern hatte das Premiere. Diese Lustspieloperette heißt Märchen im Grand Hotel. Und den Musikkritiker Uwe Friedrich habe ich gefragt, das klingt ja schon im Titel sehr nach alter und neuer Welt.
Ladies and Gentlemen, dann würden Sie was sehen. Dann würde hier endlich etwas geschehen. Dann ruf ich Johnny, brauchst du Money? Dann sei clever, sei nicht dumm. Brauchst nur auf dem Broadway zu gehen. Dort liegt es herum.
Das ist noch Mary Lou. Wir sind noch in Hollywood bei einer Filmproduktionsfirma, die verzweifelt nach einer neuen Handlung sucht. Und die kommen auf die super Idee, so eine Schmonzette, Adelsschmonzette zu drehen mit aber echten Adeligen, von denen sie wissen, dass die in einem Grand Hotel abgestiegen sind an der französischen Riviera. Es ist, das darf man nicht vergessen, damals ein Gegenwartsstück gewesen. Die spanische Monarchie ist gerade abgeschafft worden und eine dieser jetzt arbeitslosen und mittellosen Prinzessinnen ist in dem Hotel. Die soll überzeugt werden, an dem Film mitzuwirken. Und dann kommt es zu allerlei Verwechslungen, Identitätswechseln, Verkleidungen und natürlich Liebe und Happy End. Dieser Knoten ist in diesem Fall wirklich intelligent geschürzt. Auch in der Pause denkt man noch, wie geht das jetzt wohl wirklich alles auf? In Operetten ist es ja oft so, dass man in der Pause sowieso schon die Sache geklärt hat und dann kommt hoffentlich noch gute Musik. Hier ist es anders. Bis zum Schluss. Spannende Geschichte, sehr, sehr witzig.
Die schwärmerische Liebe des ungeschickten Kellners Albert zu Isabella, das ist nun wirklich Operettenstoff, Märchen im Grand Hotel von Paul Abraham. 1934 spielte, Sie sagten, wir waren noch in Hollywood, dann spielt es in Cannes, wir haben es schon gehört, Charleston-Musik, aber auch Walzer. Was ist das für ein Musikpotpourri, das doch sehr auch nach Kino- und Leinwandstoff klingt?
Eindeutig davon beeinflusst, zu dem Zeitpunkt ungeheuer modern, neueste Rhythmen, die dazukommen, muss man ja sagen, zur üblichen Operettenmusik, zur Revue- und Tanzoperette dieser Zeit. Hier auch ein bisschen aufgepeppt in Richtung Amerika-Musical, Film-Musical.
Es gibt den steppenden Kellner, ne?
Es fängt schon an mit einer riesigen Steppnummer. Also es ist nach dem alten Billy Wilder-Motto mit einem Erdbeben anfangen und dann langsam steigern, schon bei dieser großen Steppnummer zum Anfang tobt das Publikum und so geht es dann wirklich weiter. Zwischendurch gibt es Tanznummern, also da ist immer was los auf der Bühne.
Wie realisieren Sänger und Orchester das?
Das ist wirklich großartig, wie sie den Ton treffen zwischen einerseits Operette und auch Musical und so eine Melancholie, die Paul Abraham immer hat. Alexander von Hugo ist dieser unglücklich verliebte Albert.
Ich halte das nicht länger aus. Ich bin noch immer außer mir, was hier im Zimmer Nummer 4 mir heute passierte, als ich ihr servierte die Schokolade hinter jener Tür. Sie hat geklingelt schon um 9 und sehr befangen trat ich ein. Ich sprach Pardon und sie rief, Garçon, kommen Sie doch schon. Ich hab...
Und da merkt man schon, es geht jetzt über in so eine geschmeidige Operettenmelodie. Und dieser Albert, Alexander von Hugo, kann eben auch steppen. Das geht dann wiederum in die Tanzroutine über, wie das die Form erfordert. Und genau auf demselben Niveau sind auch Mercedes Arcuri als Infantin Isabella, Philipp Capella als der komische Tenor, der auch ungeheuer körperlich in dieser Inszenierung von Stefan Huber zum Tanzen gebracht wird. Man lacht also nicht darüber, dass der ganz wohlgenährt ist, sondern man lacht darüber, dass er das in einer Körperkomik umsetzen kann.
Auf unserem Weg ins Studio haben wir beide gesagt, die Operette hat es immer schwer gehabt. Sie galt häufig bei Franz Lehár, Sándor Kalmár, Jacques Offenbach als jüdische in Anführungszeichen, als leichte Muse. Wir entdecken seit einigen Jahren sie wieder und das sind richtige Schätze. Paul Abraham, was hat er für ein Schicksal erfahren?
Der ist ins Exil gegangen, der konnte noch fliehen. Er war ein Syphilis erkrankt, hat dann wirklich den Verstand verloren, verarmt in Amerika, wurde zurückgeholt nach Hamburg. Da kann man nicht wirklich von einem Happy End sprechen. Eine ganz traurige Geschichte. Fritz Löhner-Beda ist im KZ ermordet worden. Alfred Grünwald, der andere Librettist, konnte ebenfalls fliehen. Ich saß gestern da in diesem ganzen Trubel, hinreißend, virtuos gespielt, gemacht, gesungen, musiziert, alles großartig. Auf einmal überkam mich wirklich so eine Traurigkeit, dass ich dachte, was hat dieses Land verloren an Können, an Witz, an Intelligenz, an Kunst, weil damals beschlossen wurde, das sind Fremde, die gehören nicht zu uns, die müssen weg. Und das ist ja im Moment eine ganz aktuelle Diskussion. Was ist deutsch, was ist nicht deutsch? Man sitzt im Theater und denkt, das hieß mal nicht deutsch, das ist verjagt, die Menschen sind ermordet worden, verboten worden. Wie schrecklich, wie traurig und unsere Geschichte ist.
Sagt Uwe Friedrich über Märchen im Grand Hotel von Paul Abraham am Staatsoper, an der Staatsoper Hannover, dirigiert von Carlos Vázquez. Wir wechseln zur Sprechbühne. In der antiken Komödie Lysistrata des Aristophanes verweigern sich die Frauen den Männern durch eine Art Sexstreik. Sie wollen damit den Frieden im Krieg zwischen Sparta und Athen erzwingen. Eine Antikriegskomödie ist das also. Bei der Schriftstellerin und Dramatikerin Sibylle Berg ist das ein bisschen anders. In ihrem neuen Stück In den Gärten oder Lysistrata Teil 2, da sind es die Männer, die aus Rache sexueller Enthaltsamkeit üben, weil sie sich den Frauen unterlegen fühlen. Aber bis es dazu kommt, da wird in Rückblenden von der Herrschaft des Mannes erzählt. Von einer Zeit, Zitat, als Männer noch Komplimente machen durften und Frauen aufsahen zu ihren Erlösern. Nun aber ziemlich müde vom ständigen Regieren, verunsichert von der Emanzipation der Frau, haben sie in einer Zeit des Umbruchs zum Sexboykott aufgerufen. So der Stoff des Dramas. Sibylle Bergs In den Gärten oder Lysistrata Teil 2 wurde am Theater Basel in der Regie von Milos Lolic uraufgeführt. Und Christian Gampert sah das.
Wenn spätere, sexuell abstinent lebende Generationen dereinst auf die Geschichte der Menschheit zurückblicken, kurz vor deren zölibatär bedingtem Aussterben, werden sie um die große Naturforscherin Sibylle Berg kaum herumkommen. Dr. Berg stellt den Homo sapiens schon heute ins Naturkundemuseum, wo er in Gartenlandschaften wohnen darf. Im Theater Basel sind das allerdings eher Glaskästen, in denen Menschen zur Schau gestellt werden und über Geschlechterbeziehungen reflektieren. Die Kästen sind ausstaffiert als Bad, Klo, Schlafzimmer, Arbeitszimmer und so fort. Der kleinste und länglichste Glaskasten ist eine Art Schneewittchensarg, auf dem ein toter Schwan liegt, der sterbende Schwan, der sterbende Mensch. Die Beziehung zwischen Mann und Frau wird von Sibylle Berg nun in strammen 80 Minuten ein für allemal beerdigt. Die Menschen bewegen sich hier leider nicht, wie in der christlichen Malerei, im Paradiesgärtlein, sondern kapitelweise im sogenannten Vorspielgarten, Liebesgarten, stellungstechnisch im Missionarsgarten, ja sogar im Kindergarten, womit der dramaturgische Zuschnitt des Abends schon beschrieben wäre. Es wird paradigmatisch eine Beziehung nachverfolgt, vom unzureichenden erotischen Kennenlernen über das Kinderkriegen bis zur sexuellen Ödnis. Die sexstreikende Lysistrata des Aristophanes ist für Sibylle Berg nur der Aufhänger, um noch einmal die Unvereinbarkeit männlicher und weiblicher Bedürfnisse zu beschwören, in ihrem gewohnt assoziativ mäandernden Slang. Ein sarkastisches, wiederholungsträchtiges Palaver in Jelinek-Tradition, das phasenweise mit sehr lustigen Sprüchen daherkommt, über lange Strecken aber auch ziemlich nerven kann.
Willst du die Frau so recht beglücken? Sie träumen lassen ungestört, so leg sie einfach auf den Rücken, wie sich das beim Sex gehört.
Ich liege auf dem Rücken und bin auch noch frigide.
Weite Teile des Abends werden von zwei Chören bestritten, aus denen dann die Einzelstimmen heraustreten. Regisseur Milos Lolic hat den Suada-Charakter von Bergs Text begierig aufgenommen und nun vollends ins Show- und Performance-Format aufgeblasen. Die Damen treten als adrette Stewardessen in farblich unterschiedlichen Strumpfhosen sowie Gesichtstönungen auf und zappeln sich käferartig durch die groteskesten Sexualpositionen. Die bedauernswerten Männer klemmen sich demütig als uniforme Mischung aus Elvis Presley und den Leningrad-Cowboys in den gläsernen Sarg und hüpfen dann wieder als Stichwortgeber für die Damen über die Bühne. Der Clou ist, dass das Stück aus Sicht einer fernen Zukunft argumentiert und auf jene Phase der Naturgeschichte zurückblickt, als es noch zwei Geschlechter gab. Ein schrecklicher Zustand. Damals gab es ganz offenbar nur Frauenkarikaturen, die aufschauen, und Männerkarikaturen, die herunterschauen. Frauen, die keine Lust haben, und Männer mit Mordfantasien. Menschen aus einem völlig entfremdeten, von Fitnessstudios und anderen Selbstoptimierungsstrategien bestimmten Leben, die aber manchmal über sich selber nachdenken. Diese Passagen kommen bei Sibylle Berg in sentimentalischer Gedichtform daher und werden in der Inszenierung als sehr merkwürdige Songs dargeboten.
Mit den Jahren wächst die Klarheit, dieser Sex ist nichts für mich.
Der Plot des Aristophanes, der Sexstreik zur Friedenssicherung, wird von Sibylle Berg dystopisch gewendet. Die Männer windeln Babys und ziehen sich in Männergruppen zurück. Keine Lust mehr auf Sex, und die Frauen merken es nicht einmal. Dann bauen sich die Frauen den Ken, einen Sexroboter, der es ihnen angeblich meisterhaft besorgt. Diese ironische, aber niederschmetternde Prognose wird in Basel so lustig verkauft, als seien wir in einer Fernsehshow. Der melancholische Unterstrom des Textes geht dabei völlig verloren.
Sagt Christian Gampert über Lysistrata II von Sibylle Berg in Basel. Beim Ratschlag der vielen, Ratschlag mit T natürlich geschrieben, einer Versammlung im Neuen Museum Nürnberg gestern und heute, in Verbindung mit dem Bewerbungsbüro Kulturhauptstadt Europas Nürnberg 2025, ging es wesentlich um Kunstfreiheit und offene Gesellschaft. Die, Zitat, politischen Lagen im deutschsprachigen Raum zu sondieren und sich im zunehmend antidemokratischen Klima der Bundesrepublik zu verständigen. Das war wörtliche Absicht der Veranstalter. Die vielen, das sind Kultureinrichtungen, die sich für Toleranz und Pluralismus engagieren. Und wie die das in Nürnberg gemacht haben, berichtet Tobias Krone.
Die Freiheit der Kunst, sie ist bedroht in Europa. Neuerdings auch in Flandern, wo eine nationalkonservative Regierung das Geld für die freie Szene kürzt und stattdessen Heimatmuseen stärker fördern will. Beim Treffen der vielen ist man alarmiert.
Der Impuls kam nämlich von den Kolleginnen aus Polen, aus der Türkei und aus Ungarn, die gesagt haben, ihr müsst jetzt was machen, und nicht zuletzt auch aus Österreich. Wartet nicht, bis sich Mehrheitsverhältnisse verschieben. Dann funktioniert das nicht mehr so.
Holger Bergmann hat vor 2 Jahren den Verein Die Vielen mitgegründet. Inzwischen haben sich 3000 Theater, Konzerträume, Museen und Galerien in Deutschland und Österreich angeschlossen. Mit regionalen Erklärungen will man sich solidarisieren gegen rechts. An diesem Wochenende trafen sich Mitglieder im Neuen Museum Nürnberg zum Ratschlag, einem Austauschforum. Kann man schon von einem Kulturkampf von rechts sprechen? Ein Vertreter des Maxim Gorki Theater Berlin stellte fest, dass manche Förderanträge heute länger brauchten als früher, um Geld für kritische Theaterprojekte vom Bund zu bekommen. Auf dem Ratschlag diskutierte die Runde über viele Themen. Wie ernst muss man parlamentarische Anfragen der AfD nehmen, die etwa nach dem Ausländeranteil in der Belegschaft von Theatern fragen, wie jüngst in Baden-Württemberg geschehen? Was wollen die Rechten mit ihrem Kulturkampf, und soll man mit ihnen reden? Die Hamburger Politikwissenschaftlerin Carina Buck auf dem Podium glaubt nicht an einen vernunftbasierten Diskurs mit ihnen. Hasko Weber, Generalintendant des Nationaltheaters Weimar, ist da anderer Meinung. Er wolle im Austausch bleiben, zumindest mit Zuschauern, die rechte Ansichten haben.
Und die internationalen Wohnraumspekulationen machten weiter, und die Senatoren machten weiter, und die Kulturbetriebsangestellten machten weiter, und Hydra verschwand und hinterließ nichts, nur Spuren im Sand, die Welle für Welle verschwanden.
Tag 2 des Ratschlags steht im Zeichen der künstlerischen Interventionen. So meldet sich das österreichische AutorInnenkollektiv Hydra zurück, in Person von Gerhild Steinbuch. Hydra hatte sich aufgelöst, nachdem ein Beitrag von ihr in der Zeitschrift Theater der Zeit neben einem Gespräch mit dem AfD-Vordenker Marc Jongen erschienen war.
Und es haben sich Kinder erzählt in der Pause am Schulhof im Frühling von dem vielköpfigen Wesen tief im Berg, das Rechtsradikale zum Frühstück vernascht.
Der im Rollstuhl sitzende Autor und Dramaturg Max Dorner beschäftigte sich in seiner Rede mit dem Begriff der Solidarität.
Solidarität heißt, genau hinzuschauen, nicht drauf loszuwursteln mit den üblichen Verdächtigen, weder mit den alten Freunden noch mit den alten Feinden. Es heißt, sich einlassen auf andere Lebens- oder Körperwirklichkeiten. Solidarität heißt radikale Offenheit und Wachsamkeit für die eigenen blinden Flecken.
Selbstkritik, auch darum geht es den vielen.
Tobias Krone über einen Ratschlag der vielen in Nürnberg. Nach dem Fall der Berliner Mauer, der erhoben sich auch in Prag am 17. November 1989, vor 30 Jahren, die zuerst Studenten und demonstrierten. Es war der Auftakt zur samtenen Revolution, so nennt man diesen Aufstand. Die Demos sollten von der Polizei niedergeschlagen werden, aber weite Teile der Bevölkerung solidarisierten sich friedlich. Daniel Biskup ist Fotograf der Wendezeit. Er studierte damals in Augsburg Politik und Geschichte und im Dezember 1989 fotografierte er beispielsweise ein wohlgenährtes Rentnerehepaar in dicken Lammfellmänteln in Prag, die zusammen eine kleine Fahne in der Hand haben und ganz zuversichtlich lächeln. Auf dem Wenzelsplatz zur gleichen Zeit versammeln sich viele Menschen und erinnern sich an ihre Widerstandsgeschichte. An Jan Palach etwa, der sich 1969 aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings im Januar verbrannte. Das Gedenken, habe ich Daniel Biskup, den Fotografen, gefragt, war immer auch Teil der samtenen Revolution in Prag und ihres friedlichen Protests?
Das ist bestimmt so. Das hat sich über Generationen hinweg weitergegeben und das hat auch dazu beigetragen, dass die Bevölkerung auf die Straße gegangen sind. Im Gegensatz zu den Regierenden, die wirklich noch bis zum Schluss festhalten wollten. Man muss ja überlegen, es gab im Sommer 1989 eine Konferenz der Warschauer Paktstraßen und das war geteilt. Es gab drei, sag ich mal, Länder, die andere Wege gehen wollten. Das waren eben Russland, Ungarn und Polen. Aber die Tschechen, die Ostdeutschen, die Rumänen wollten an dieser Stalin-Doktrin festhalten und weiter diesen sozialistischen Betonweg gehen.
Eindrücklich für mich auch Ihre Aufnahmen etwa vom Portal der rumänischen Botschaft. Ein kommunistischer roter Stern plus ein Hakenkreuz ergibt die Gleichung Familie Ceausescu. Oder auch musikalischer Protest mit Gitarre und Weihnachtsbaum für Václav Havel. Also wesentlich für Freiheit, für Abschaffung von Fremdherrschaft und nicht so sehr Flucht in den Westen?
Nein, man muss natürlich sagen, die Flucht in den Westen war in Tschechien nicht so. Sie hatten auch keinen großen Bruder. Im Gegensatz zu den Ostdeutschen, wo ich zur selben Zeit schon die ersten Bilder gemacht habe, kommt die Idee, bleiben wir, kommt sie nicht, dann gehen wir. Oder für so sofortige Wiedervereinigung. Das gab es ja dort nicht. Und man wollte nur selber Herr im eigenen Land sein, dass das Ungarn im Sommer und im Frühjahr vorgemacht hat, dass sie gesagt haben, wir möchten unser eigenes Recht nehmen, wir möchten die kommunistische Partei aus der Verfassung streichen, das Vorrecht der kommunistischen Partei, dort die Regierung zu bilden. Das wollten die Tschechen auch machen und das stand im Mittelpunkt.
Präsident Husák wird von der samtenen Revolution zum Rücktritt gedrängt. Die kommunistische Führung zieht sich zurück. Ende Dezember wird Václav Havel zum Gesicht der Revolution, auch bei Ihnen überall präsent in Ihren Fotografien aus der Zeit. Der Dramatiker, der Initiator der Charta 77, der im Gefängnis saß, war der sozusagen die unumstrittene zentrale Identifikationsfigur?
Das war zu dem Zeitpunkt war das so. Also das kann man eindeutig sagen. Er war geliebt von allen und das durch die Prager Straßen hörte man Václav Narad, Narad, also auf die Burg. Das war im Prinzip in diesen Tagen so, dass Havel die Identifikationsfigur für das ganze Land war, auch mit seiner Geschichte, weil er im Gefängnis saß, weil er sich schon früh seit 77 immer wieder für Freiheit, also zunächst mal nicht für ein anderes System, sondern nur für Freiheit im Sozialismus entschieden hat.
Wir sprechen über die samtene Revolution und es ist auffällig, bei der Amtseinführung vor der Prager Burg waren Sie offenbar auch dabei. Es ist brechend voll, in der Prager Innenstadt steht der Kommunismus zum Verkauf, also Stalinbüsten werden veräußert. Aber auch an die deutsche Besatzung wird erinnert. Immer wieder Massendemos, die sehr geordnet samten, also friedlich, weich verliefen.
Natürlich in der Anfangszeit gab es ja die Auseinandersetzung mit der Polizei, da war ich nicht dabei. Aber die Polizei hat ähnlich wie in Ostdeutschland, wie in Leipzig am 9. Oktober die Menschen zugeführt, verprügelt. Das gab es am Anfang auch, nur hat es dann nicht so lange gedauert und dann ist es eine friedliche Revolution geworden.
Sind Sie nochmal in Prag oder in der Tschechischen Republik gewesen? Also gerade in diesen Tagen gibt es ja wieder Proteste nach 30 Jahren gegen die amtierende Regierung.
Also ich hatte jetzt dieses Jahr drei Ausstellungen in Tschechien, zwei in Prag. Gestern ist eine eröffnet worden mit dem Goethe-Institut und in Aussig, also das heißt das heutige Ustina Labin. Und da bin ich in Kontakt mit vielen Tschechen gekommen und das ist sehr spannend zu sehen, wie sich das heute darstellt. Also im Prinzip muss man sagen, ist das Land auch in Stadt und Land wie überall in Osteuropa oder vielleicht auch in ganz Europa gespalten. Und Sie haben natürlich in Prag, Sie haben das auch interessanterweise zu wissen, einen Bürgermeister, der den Piraten angehört und der hat jetzt die Partnerschaft mit Peking aufgekündigt, weil die nicht dieses Ein-Land-System unterstützen wollen. Und der Staatspräsident Seemann hat sofort gesagt, nee, das ist nur eine Aktion eines Kindes gewesen, das heiße ich nicht gut. Also man muss sagen, 30 Jahre nach der samtenen Revolution ist das Land sehr gespalten in, sage ich mal, in eine städtische Bevölkerung, die ein anderes System wollen. Also sie wollen nicht diesen Populismus von Babis haben, sondern sie wollen einfach eine demokratische Gesellschaft entwickeln, die nicht von Populismus geprägt ist.
Der Fotograf Daniel Biskup hat über die Wendezeit 1989 Bildbände vorgelegt. Vor 30 Jahren begann die samtene Revolution in Prag. Für das sogenannte Containern oder auch Mülltauchen sind zwei Studentinnen kürzlich verurteilt worden, weil sie sich Müll, genauer abgelaufene Lebensmittel, aus der Mülltonne eben geholt haben. Nach Ansicht der Studentinnen hatte der SB-Markt sein Eigentumsrecht am Produkt durch Wegwerfen aufgegeben. Richter sahen das anders. Was ist eigentlich Müll und wann ist es das oder wird dazu? Wie geht die Konsum- und Überflussgesellschaft damit um? Eine Kulturgeschichte des Abfalls, eine Tagung im Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung gab es bis gestern in Berlin. Abfall ist vielleicht einfach nur Wertstoff am falschen Platz. Klingt nach Aphorismus. Müll ist nicht das Ende der Wertschöpfungskette, sondern Teil davon. Und das hatten schon die Marx Brothers erkannt. Als es an der Haustür klingelt, fragen die, wer ist da? Es ist der Müllmann. Sag ihm, wir brauchen nichts. Cornelius Wühlenkemper über die Tagung Verwalten, Verwerten, Vernichten.
Was macht Müll eigentlich zu einem Stoff, mit dem niemand in Berührung kommen will? Und wie entscheiden wir darüber, ob etwas wertloser Abfall oder kostbarer Rohstoff ist? Die Kultur- und Medienwissenschaftlerin Solveig Nitzke betonte, dass der Müllbegriff vor allem auf einer sozialen Konvention beruht.
Müll kann ja nur dann entstehen, wenn es jemanden gibt, der das Ding als wertlos bezeichnet. Also das ist im Grunde der umgekehrte Vorgang wie mit Geld. Also ich meine, dass wir uns alle darauf geeinigt haben, dass diese seltsamen Papiere, die hier aus der Bundesdruckerei kommen, Dinge kaufen können. Wenn man lange drüber nachdenkt, wird es auch komisch. Das sind ja die großen Diskussionen im Moment. Was schmeißen wir eigentlich alles weg? Das ist doch noch gut. Könnte man ja noch was draus machen? Das ist ja eine Einigung zwischen verschiedenen Parteien.
Solveig Nitzke zeigte am erzählerischen Motiv des Müllplaneten in Science-Fiction-Szenarien, inwiefern Abfall unvermeidlicher Bestandteil des menschlichen Lebens ist. Ihr pointiertes Motto: Müllproduktion ist Weltproduktion. Nicht die Vermeidung von Müll stand hier im Mittelpunkt, sondern das erzählerische und auch real konkrete Potenzial des Materials Müll. Die Tagung konzentrierte sich auf kulturtheoretische Überlegungen, die die Zero-Waste-Bewegung, Recycling und Grüner Punkt als Illusionen entlarvten. Das galt auch für den Frankfurter Literaturwissenschaftler David Christopher Assmann, der die Berliner Tagung mitorganisierte. Müll ist für ihn vor allem ein wertvoller Rohstoff für die Literatur.
Es gibt eben die These, die sagt, dass Müll oder Mülldeponien, Mülleimer so etwas wie Gegenarchive sein könnten, die authentischer sein als diese offiziellen Archive. Und man könnte sagen, dass literarische Texte vielleicht an diesen Gegenarchiven mitschreibt und sie ans Tageslicht befördert. Wir wenden wahnsinnige Energie auf, um uns von unserem Müll und unserem Abfall zu trennen und dem möglichst zu vernichten. Man könnte sagen, dass literarische Texte uns gewissermaßen daran wieder erinnern, dass man Müll nicht einfach oder Abfall nicht so einfach entsorgen kann.
Die romantische Vorstellung vom perfekten Rohstoffkreislauf, von Rest und spurloser menschlicher Existenz, dekonstruierte auch die Literaturwissenschaftlerin Lies Hansen. Sie zeigte an Herat Schenks »Das Leben einsammeln«, Olga A. »Die Geschichte einer Messi« und an Günter Grass' Roman »Die Rettin«, dass der Müllbegriff als Metapher für das Wertlose, das restlos vernichtet gehört, in der Gegenwartsliteratur immer weniger Platz hat.
Mich interessiert eigentlich gerade in der Gegenwartsliteratur eben die Figur, dass der Müll wiederkehrt und dass dieser Verdrängungs- und Ausschlussakt, den sich eine Kultur selbst erzählt, durch die Diskussion um Mikroplastik beispielsweise nicht mehr funktionieren und die Gegenwartsliteratur den Blick drauf legt, zu zeigen, wie das eine Illusion darstellt.
Was des einen Müll ist, des anderen Schatz. Das gilt vom Leergutsammler bis zum Trödelmarkt für viele Lebensbereiche und auch für den Literaturbegriff. Literaten holen das Aussortierte, das Verdrängte und Lästige hervor. Sie beschäftigen sich auch mit dem, was nach allgemeiner Norm obsolet ist. Die Grenzen zwischen kreativer Materialsammlung und dem sinnlosen Anhäufen von wertlosen Überresten sind fließend. Das zeigte die Kunsthistorikerin Uta Kornmeier an der kulturhistorischen Begriffsentwicklung des sogenannten Messis.
Im 19. Jahrhundert war der Messi natürlich sehr verschmolzen mit der Figur des Sammlers, auch Sammlers von ungewöhnlichen kulturwissenschaftlichen Sammlungen. Also es gibt Sammler, die meinetwegen Werbung gesammelt haben oder so. hätte man diese Vokabel zur Hand gehabt, hätte man vielleicht früher auch als Messi bezeichnet. Dann später sind es natürlich auch Leute, die sich immer auf einen Notfall vorbereiten. Und das, denke ich, ist eine ganz lebendige Erfahrung noch aus dem Krieg. Aber heute ist dieses Verhalten halt nicht mehr angemessen oder nicht mehr zeitgemäß, da wir eben so viele Wegwerfprodukte haben, die sich dann ansammeln.
Die Tagung über das Verwalten, Verwerten und Vernichten deckte unerwartete Schnittmengen auf zwischen dem, was als höchste und als niederste Hinterlassenschaften unserer Gesellschaft gilt, zwischen literarischer Kreation und Abfall. Die künstlerische Verarbeitung scheinbar wertloser Materialien führt uns dabei eben das vor Augen, was wir im Alltag gern verdrängen.
Eine Konferenz, die beileibe kein Müll war. Cornelius Willenkämper war das. Die Kulturmeldung fehlen. Doris Schäfer-Noske hat sie.
Die NS-Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel hat heute ihr neu errichtetes Dokumentationszentrum eröffnet. Über die Gedenkstätte und die neue Ausstellung sagte Niedersachsens Kultusminister Tonne bei einem Festakt, sie zeigten eindrucksvoll, wie schnell der Rechtsstaat ausgehöhlt und am Ende abgeschafft werden könne. Wolfenbüttel ist damit eine, wenn nicht die zentrale deutsche Gedenkstätte zur Geschichte von Justiz und Strafvollzug im Nationalsozialismus. Die Beatles und die Rolling Stones hat er fotografiert, Audrey Hepburn und Frank Sinatra, John Connery und Liz Taylor. Der britische Fotograf Terry O'Neill galt als Chronist der Swinging Sixties. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Geboren wurde O'Neill in London. Mit 14 hat er vorzeitig die Schule verlassen, um Jazzmusiker zu werden. Nach seinem Militärdienst arbeitete er als Flugbegleiter mit dem Hintergedanken, kostengünstig in die USA zu kommen und dort als Musiker durchzustarten. Gleichzeitig hat sich O'Neill bei British Airways im Bereich technische Fotografie beworben, mit Erfolg. Und als er in der Ausbildung dann den britischen Innenminister schlafend in einem Flughafengebäude fotografiert hat, da wurde eine Zeitung auf ihn aufmerksam und engagierte ihn. Ab jetzt fotografierte er die Stars. Einige Jahre war O'Neill mit der Schauspielerin Faye Dunaway verheiratet und eins der berühmtesten Fotos zeigt denn auch sie am Morgen nach ihrem Oscar-Gewinn für Network 1977. Sie sitzt am Pool, die Zeitungen sind am Tisch und Boden verteilt und auf dem Tisch in der Mitte steht die Trophäe. Die amerikanische Künstlerin Nan Goldin hat ihre Proteste gegen die Pharmaunternehmersfamilie Sackler fortgesetzt. Und zwar hat sie mit ihrer Aktivistengruppe Payne gestern eine Protestaktion vor dem Victoria and Albert Museum in London gestartet. Das hat nämlich einen Hof nach den Sacklers benannt. Nan Goldin und ihre Aktivisten wollen, dass der Name Sackler aus der internationalen Museumslandschaft verschwindet. Sie werfen der Pharmafamilie nämlich vor, am opiathaltigen Schmerzmittel Oxycontin verdient und dessen Suchtpotenzial bewusst verharmlost zu haben. Denn Golding gibt der Familie auch die Schuld an ihrer eigenen Schmerzmittelabhängigkeit.
Von Kultur heute war es das am Sonntag. Michael Köhler dankt für Interesse an dieser Ausgabe. Nach uns ausführlich wie gewohnt die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Dort ein Thema natürlich, der Grünen-Parteitag. Ihnen einen angenehmen Abend.